In der heutigen Folge wird eins schnell klar. Kunden kaufen kein einzelnes DMS oder eine bestimmte Software, auch keine Infrastruktur. Sie kaufen funktionierende Prozesse. Genau deshalb ist die Lösung meines heutigen Gasts nicht als Produkt, sondern als ganzheitliches Angebot aufgebaut worden mit Beratung, Software, Rechenzentrumsleistungen, fachlicher Buchhaltungsexpertise und Prozessautomatisierung aus einer Hand. Mein großes Danke geht heute an Philipp Klöpper von Cappelletti und Perl. Philipp berichtet, wie aus einem klassischen DATEV-Systemhaus heraus ein völlig neues Geschäftsfeld entstanden ist, die digitale Buchhaltung. Er beschreibt, welche Entscheidungen funktioniert haben, welche Fehler sie heute vielleicht anders machen würden und warum die Kombination aus Vertriebs- und Fachkompetenz einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren beim Aufbau neuer Geschäftsfelder ist. Herzlich willkommen bei MSP Insights, dem Podcast für Systemhauschefs und Führungskräfte, die im Bereich Dienstleistungen und Managed Services profitabel wachsen wollen. Mein Name ist Olaf Kaiser und ich bin Partner und Berater in der Unternehmensberatung UBEGA. Und wenn ihr diesen Podcast mögt, dann abonniert ihn gerne und gebt uns eine gute Bewertung. Damit helft ihr uns sehr bei der weiteren Umsetzung. Und jetzt viel Spaß mit dem Gespräch und dem, wie ich glaube, sehr aktuellen Thema, wie schaffen wir es auch, neue Geschäftsfelder erfolgreich aufzubauen. Hi Philipp, moin ist, glaube ich, die richtige Begrüßung, oder?
Ja, moin Olaf.
Der Philipp, der sitzt, wenn ich das richtige orte, in Hamburg heute und vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, über ein Thema in der Öffentlichkeit zu sprechen, über das du und ich an der einen oder anderen Stelle auch schon mal unter vier Augen gesprochen haben. Vielen, vielen Dank.
Ja, gerne. Ich hoffe, es wird spannend für unsere Zuhörer.
Ich bin totaler Optimist. Damit die Zuhörenden wissen, wer spricht denn da gleich, wenn ich Fragen stelle, stell doch gerne dich und das Unternehmen, für das du arbeitest, an.
Ja, Philipp Klöpper, bin Teamleiter bei C&P Cappelletti und Perl seit inzwischen im siebten Jahr. Und ich betreue hier zwei Geschäftsbereiche. Das eine ist das, was wir digitale Buchhaltung nennen. Das ist auch so das Hauptthema, über das, was wir nachher reden werden. Sie merken schon, oder Olaf, du merkst schon, da ist kein Produktname drin, sondern das ist eher ein Geschäftsbereich, den wir so benannt haben. Und ich baue gerade, weil das die letzten Jahre in dem ersten Geschäftsbereich ganz gut funktioniert hat, baue ich noch einen zweiten Geschäftsbereich rauf, der sich rund um die Pflegebranche drehen wird.
Noch Cappelletti
und Cappelletti und Perl ist mir auch gerade eingefallen. Danke, Olaf. Ich mache solche Podcasts ja auch nicht jeden Tag. Also C&P, 130 Mitarbeiter, wir sind mehrere Gesellschaften. Der Kern des Ganzen ist, wir kommen ursprünglich aus der Steuerberaterwelt. Wir sind DATEV Partner, ISP Partner, auch innerhalb unserer Gruppe. Wir sind in einer Systemhausgruppe, Deutschlands Business Cloud, ganz viele angeschlossene Systemhäuser dort auch noch an der Stelle. Und wir haben intern verschiedene Geschäftsbereiche. Der klassische Geschäftsbereich, als ich hier vor den paar Jahren angefangen habe, gab es nur quasi Kanzleien und Bereitstellung von ISP-Lösungen für eben DATEV-Rechnungswesen oder Ähnliches. Und dann nebenbei noch das, was ein System auch so braucht. Wir haben noch ein bisschen Microsoft, ein bisschen Telefonie, zwei Schwestergesellschaften, die sich dann noch mit dem Thema PDS oder SAP auseinandersetzen. Aber im Kern sind wir DATEV-Systemhaus schon immer gewesen für Steuerkanzleien. Und dann kam ich dazu vor ein paar Jahren. Ich glaube, das ist auch mit ein Teil, worüber wir nachher reden werden.
Nicht nur nachher, da springen wir jetzt gleich mal rein. Als Brücke brauche ich mal einen kleinen Spoiler. Ich hatte gestern ein Briefing mit jemandem, den ich in vier Wochen sprechen werde. Und der hat einen Vortrag, der heißt Game Over für Systemhäuser. Mhm. Und das hat mich mal interessiert. Was meint denn der mit Game Over? Und der meinte eben, dass das tradierte Geschäftsmodell nicht mehr so richtig funktionieren wird. Und es hat ja bei Cappelletti und Perl vermutlich und bei dir auch sowas wie eine Bewertung gegeben. Brauchen wir mal eine DATEV, hast du eben angesprochen, und Kanzleien. Brauchen wir auch mal was jenseits davon? Ist das wichtig? Warum ist das strategisch wichtig? Kannst du da mal uns mitnehmen, was so bevor eine Entscheidung getroffen wurde, wir machen mal den Fuß ins kalte Wasser und der Philipp und weitere Mitstreiter legen los, was so die Bewertung gewesen ist, zu sagen, doch, wir gehen ernsthaft, ne, was sind ja Zeit und Ressourcen, die dann loslegen, wir gehen ernsthaft was Neues an. Was war da so ein bisschen der Auslöser?
Damals, für diejenigen, die sich in der Datev-Welt auskennen, das alte Datev-DMS Classic für Unternehmen, das ist damals abgekündigt worden. Das wäre auch ein kleiner Tipp für die Zukunft, für die Zuhörer, wenn sie sich irgendwie ein neues Geschäftsfeld interessieren. Es gibt ja immer wieder Marktchancen. Irgendjemand kündigt was ab. Es gibt eine neue gesetzliche Regelung. Da gibt es ja nun genug, was den Markt auch beeinflusst. Und damals hat C&P gesagt, okay, Datev empfiehlt die neue Lösung Elo4Datev. Haben sich dann 7, 8 Kollegen ausbilden lassen und haben gedacht, das ist wie das Datev DMS. Das installiert man so mal nebenbei mit und das wird dann schon gut. Wir haben aber damals festgestellt, nee, das ist es eben nicht. Es ist viel zu komplex. Es ist eine ganz andere Denklogik, die dahinter ist, weil man in modellierbaren Prozessen denken kann. Es ist nicht so starr, wie die Datev das macht. Und das, freundlich ausgedrückt, es dümpelte ein wenig vor sich hin. Und ich bin damals, ich komme aus einer ganz anderen Welt. Ich komme gar nicht aus der IT. Bin jetzt seit 20 Jahren in verschiedensten Vertriebsorganisationen mit Produkten gewesen, aber immer im Lösungsverkauf. Und damals hieß es, Mensch, jetzt ist der Philipp hier und kann sich mal so ein bisschen umgucken und habe mir ganz viel angeguckt. Und dann bin ich irgendwann auf dieses DMS gestoßen und das fand ich total spannend. Prozessautomatisierung. Das empfand ich, obwohl ich gar nicht aus diesem Bereich komme, als etwas, mit dem ich eine Zukunft aufbauen kann. Und dann habe ich mich mit einem Kollegen zusammengetan, das wäre auch ein weiterer Rat, so ein Duo quasi zu bauen, einer in der Fachlichkeit und einer im kaufmännisch-vertrieblichen, der hoffentlich auch noch ein bisschen Marketing kann. Und mit diesem einen, dem Tom Zipp zusammen, habe ich das die letzten Jahre dann zusammen aufgebaut. Und bevor ich jetzt ganz lange rede, ich hoffe, dass ich deine erste Frage jetzt erstmal beantwortet habe, was interessiert dich noch? Weil ansonsten, ich habe so die Tendenz, dann rede ich 20 Minuten durch.
Auslöser verstanden und du hast ja auch einen konkreten benannt, vielen Dank. Jetzt ist vielleicht, hilf mir da, ob DMS sozusagen der Startpunkt ist, aber das, was Tom Zipp und du und andere vielleicht auch, wie auch immer, was ihr gemeinsam als Lösungsszenario entwickelt habt, nennst du ja auch gerne digitale Buchhaltung und nicht DMS. Also, ne, ja, sondern es ist eine... Das ist könnt tatsächlich ihr das nicht sehen, die ihr uns nur hört. Es war ein kleines... Also ich hoffe, ich liege nicht ganz falsch. Beschreib mal, dass ja fachliche Prozesse hast du eben als Stichwort auch genannt. Wie seid ihr rangegangen, vielleicht eben auch aus mehreren Lösungsbausteinen, wie viele auch immer, euren Fokus zu finden?
Die digitale Buchhaltung ist ein Kunstgriff, um etwas begreiflich zu machen. Einerseits den Kunden, weil was liefern wir? Wir liefern quasi Buchhaltung aus einer Hand. Wir liefern Serversysteme in der untersten Ebene. Dann liefern wir Software obendrauf. Das ist nicht nur ein Elo zum Beispiel oder ein Datev, sondern das sind auch noch angrenzende Softwaren. Wir installieren und modellieren, konfigurieren diese Softwaren und obendrauf gibt es dann auch noch die Fachberatung. Wir haben ja auch Bilanzbuchhalter bei uns angestellt, die eben auch Buchhaltungsprozesse beraten können. Und ganz obendrauf haben wir dann noch eine kleine Entwicklungsabteilung, die auch Schnittstellen programmiert. Also wirklich alles, was ich für eine mittelständische Buchhaltung, im Kern muss es Datev sein, sonst funktioniert das bei uns nicht, kann bei uns aus einer Hand bezogen werden. Technik, Software, Beratung, Schnittstellen. Und warum haben wir das digitale Buchhaltung genannt? Damit es eben nicht so produktlastig ist. Ich habe schon wirklich schon viel gemacht in meinem Leben. Und was mir aufgefallen ist, als ich in die IT gegangen bin, dass hier wirklich ein starkes Silo-Denken ist. Die Experten sind so stark in ihrer Expertenrolle und sie haben auch wirklich ein massives Fachwissen, was ich zum Beispiel im Vertrieb an der Stelle nicht habe. Aber was dabei manchmal so ein bisschen verloren geht, ist das, was der Kunde eigentlich will. Was will denn der Kunde? Der Kunde will kein DMS, sondern er will eine funktionierende Buchhaltung haben. Und die funktionierende Buchhaltung funktioniert nur, wenn die Technik läuft. Ich wiederhole es nochmal. Der Server muss laufen, das Datev muss sauber laufen, das DMS muss sauber laufen. Es muss von Menschen installiert und beraten werden, die sich in einer Buchhaltung auskennen. also keine klassischen Software-Consultants oder Entwickler, sondern die müssen buchhalterischen Kontext haben. Und Schnittstellen obendrauf, klar, da muss man auch wissen, von wo nach wo und mit welchem Kontext sollen dann Daten übertragen werden. Und deswegen haben wir einerseits für den vertrieblichen Auftritt, sagen wir, wir machen digitale Buchhaltung, aber auch um intern dieses, jeder denkt in seinem kleinen Kosmos, um das so ein bisschen aufzubrechen.
Jetzt nehme ich mal an, die Elemente, die du eben zusammengefügt hast, haben ja auch was mit den Stärken des Unternehmens zu tun, in das du dann vor 5, 6 Jahren gegangen bist. Und jetzt hat man das im Kopf, gehen wir mal die Reise weiter, ne, so gebündelt und überlegt sich all die Bausteine, die du aufgezählt hast, die braucht es dafür, dass wirklich eine Buchhaltung digitalisiert wird. Und als du euer Duo angesprochen hast, hast du irgendwo und noch so gesagt, und so ein bisschen Marketing kann ja nicht schaden. Also jetzt könnte ich mir vorstellen, ich würde mit jemandem da sitzen, nennen wir ihn Horst, und Horst und ich haben eine ganz, also Horst ist auch super, der kann total beraten, ich mache den Philipp Klöpper, mal gucken, wie das wird. Und jetzt müssen wir irgendwie der Zielgruppe, die also für das in deinem Fall digitale Buchhaltung, irgendwie sichtbar werden oder mal Kontakte machen, uns überlegen, wie viel Zeit nehmen wir uns, um eine gewisse Kontaktbasis aufzubauen. Wie sind so diese ersten, ja, tatsächlich Zielgruppengespräche angegangen worden? Oder welche Maßnahmen habt ihr dann ergriffen?
Dadurch, dass C&P und auch Torben und ich am Anfang keine Erfahrung in diesem Bereich hatten, wir sind da wirklich einfach reingesprungen. Wir haben am Anfang, ich habe noch nie mit einem Kollegen so eng zusammengearbeitet. Normalerweise bleibt ja jeder so ein bisschen in seinem kleinen Stall, der Vertrieb in seinem, dem Marketing, und hoffentlich arbeiten sie auch alle zusammen. Aber in diesem Fall kann ich wirklich nur anraten, am Anfang so ein Duett zu bauen. Auch die müssen sich auch menschlich gut verstehen, damit sie, weil sie unterschiedliche Sprachen sprechen. Der Consultant spricht mehr so Richtung Entwicklung und ich spreche halt auch durch Vertrieb und durch die etwas längerjährige Erfahrung, ich spreche halt auch Marketing, dass die beiden das im Haus, erstmal die beiden müssen das untereinander sich einig sein. Wir haben die ersten 100 Termine, glaube ich, haben wir einfach gemeinsam gemacht, um auch ein gemeinsames Marktverständnis zu haben. Und das dann, ich habe es Richtung Marketing formuliert und er hat es Richtung Entwicklung formuliert, dass man quasi Übersetzer dann für die Menschen, die nicht so viel direkt am Kunden sind, dann auch einfach spielt, aber das auch nicht auseinanderläuft, sondern Vertrieb und Consulting, die müssen sich verstehen. Und das haben wir persönlich einfach ganz gut geschafft da an der Stelle.
Wie seid ihr denn in 100 Termine gekommen?
Wir sind sehr laut gewesen. Einerseits, der Markt begünstigte uns durch, wir hatten damals ja das Dativ DMS, Klassik für Unternehmen. Das ist abgekündigt worden und das musste halt wegmigriert werden. Keine Nachfolgelösung, harter Stichtag. Insofern, da musste etwas passieren. Das heißt, es hat einerseits, und das ist tatsächlich gar nicht das Gros der Kunden. Wir haben jetzt inzwischen 80 mittelständische Unternehmen quasi zu uns geholt mit diesem System, Rechenzentrum plus ELO plus Dativ plus Beratung, also wirklich umfängliche Kunden. Und davon, ich würde mal sagen, 20 davon sind aus dieser Migrationsphase. Das war natürlich schön, dass man erstmal so einen ersten Anschieber hatte. Da waren schon mal Kunden. Und der Rest, wir haben wirklich sehr viel genetzwerkt am Markt. Ich glaube, in unserem kleinen Bereich, Dativ und ELO, gibt es auch in der Fachwelt wenig Menschen, die uns nicht kennen. Wir sind wirklich sehr laut gewesen. Die Fachleute haben tolle Arbeiten abgeliefert, wirklich auch großartige Projekte, über die wir dann aber auch wieder, beispielsweise im Dativ Magazin oder auf LinkedIn, Dativ Magazin war ganz wichtig auch, weil das wird in diesem Bereich halt von allen Entscheidern dann auch gelesen. Ganz viel genetzwerkt, auch selber viel Marketing auf LinkedIn gemacht und einfach laut sein, tue Gutes und rede darüber, das ist nicht so verkehrt.
Jetzt ist das ja, auch wenn ihr aus dem Kanzleibereich kommt, sind das ja Unternehmen und nicht Kanzleien, auch wenn das Dativ Classic, aber für Unternehmen, wenn ich dich richtig verstanden habe,
ja,
heißt das ja. Das heißt, deine, eure, ne, dann Kunden und die 100 Kontakte sind bei normalen mittelständischen Unternehmen gewesen. Jetzt können die ja total unterschiedlich sein, sowohl in Größe, in Struktur, wie auch immer. habt ihr da einfach erstmal alle mitgenommen und dann gelernt, okay, wie erkennen wir vielleicht möglichst früh, ob wir da tatsächlich helfen können, ob wir eine Chance haben, in einem Projekt oder Betrieb zu kommen? Oder habt ihr von vornherein gesagt, es gibt ein paar Voraussetzungen, wenn es um digitale Buchhaltung geht, keine Ahnung, da müssen drei Menschen in der Buchhaltung sitzen, sonst brauchen wir mit unserem ganzen Gerödel hier gar nicht hingehen. Also wie offen wart ihr da am Anfang oder wie klar wart ihr da schon?
Wenn man, also Ehrlichkeit ist der Trumpf. Die ersten Male haben wir alles mitgenommen, was geht. Das hat auch, die Kunden sind auch immer noch bei uns. Wir haben am Anfang, wussten wir ja gar nicht, dass wir in diese Dativ-Schiene gehen, sondern wir haben versucht, DMS so umfänglich zu denken, wie man DMS auch tatsächlich denken kann. Das ist ja ein riesengroßes Thema. Wir haben aber gemerkt, in der Abgrenzung, es gibt ja auch schon Player am Markt, die das schon seit 20 Jahren machen. Mhm. Wir hätten, wenn man ehrlich ist, hätten wir keine Lücke, kein USP gefunden für uns, wären wir gnadenlos untergegangen. Das haben auch andere prophezeit dann an der Stelle. Ihr werdet untergehen. Deswegen, wir haben die Stärken, die wir als C&P vorher schon hatten. Wir sind richtig guter Rechenzentrumsanbieter. Wir haben ganz viel Dativ-Kompetenz aus dem Steuerberaterbereich. Das haben wir damit reingeworfen. Insofern, wir verkaufen eben nicht nur ein Elo, sondern wir verkaufen ein Gesamtkunstwerk aus Technik, Software und Beratung. Und das haben wir relativ schnell gemerkt, weil die Kunden haben gesagt, Herr Klöpper, Sie haben sich doch jetzt als Dativ-Haus vorgestellt. Warum hören Sie denn jetzt auf? Sie können doch da jetzt, die Kunden haben das eingefordert. Du kennst dich doch aus in der Dativ. Jetzt red doch auch drüber. Und gut, wenn man im Vertrieb zuhört, das hilft ja, dann macht man auch das, was der Kunde einem so sagt. Und das hat gar nicht so lange gedauert. Ich glaube, nach einem Dreivierteljahr hatten wir uns zu einem allgemeinen DMS schon komplett gelöst und sind voll in diese Dativ-Schiene gelaufen. Und das hat uns auch gut getan.
Hattet ihr Annahmen oder habt Dinge versucht? Ich greife nochmal, Ehrlichkeit ist Trumpf und wir sind hier unter uns, Philipp.
Das hört ja keiner zu.
Bleibt ja alles hier unter uns, was wir sagen. hat irgendwas auch mal, sagen wir vorsichtig, nicht zu 100% funktioniert, was ihr probiert habt? Was waren so Anfangs-Lernerfahrungen?
Mittelfristig, das, was tatsächlich am wenigsten funktioniert hat, ich glaube, derjenige, der entscheidet, dass da mal zwei Leute, weil das ist ja auch eine Investition, meine liebe Verena Müller-Thiel hat mir mal gesagt, Philipp, du bist ein Experiment für uns gewesen. Du durftest als der Erste bei uns, durftest mal was ausprobieren, was nichts mit Kanzleien zu tun hatte. Und derjenige, der das entscheidet, der muss dann dran glauben. Und diesen zwei Menschen dann aber auch im Haus, weil ich musste hier auch ein bisschen kämpfen, weil ich halt nicht das tradierte Geschäftsfeld vertrete. Inzwischen haben wir bewiesen, wir sind da. Wer schreibt, der bleibt. Das ist so ein Klassiker in meiner Welt. Aber Rückhalt der Endentscheider, das ist ganz wichtig, dass man nicht als derjenige, der dann quasi sowas aufbaut, auch intern noch diese Flügelkämpfe machen muss. Zweitens, denk gleich dran, du könntest ja erfolgreich sein. Heute kämpfen wir so ein bisschen damit, wir sind ein Startup, weil wir haben uns am Anfang immer bezeichnet, wir sind ein Startup im Unternehmen, haben da dann auch die Freiheiten gehabt. Aber woran wir nicht gedacht haben, wir sind anders. Wir werden auch anders verwaltet. Wir haben andere Produkte, wir haben andere Lizenzen, andere Denkweisen. Und das jetzt nachträglich nach 5 Jahren mit wirklich schon ausreichend Kunden, wir sind ja inzwischen so groß wie ein kleines Systemhaus geworden, das nachträglich diese Verwaltung aufzubauen, das ist ziemlich schwer. Also wirklich, kennt man ja aus dem Startup-Wesen, immer erst Umsatz und Marktdurchdringung mal irgendwas machen und dann später an die Prozesse denken, das tut uns heute ein bisschen weh. Da sind wir gerade in der Nacharbeitung.
Die Frage, wie man sich, wenn man was Neues aufbaut, administriert und die Lernerfahrung, die ihr da hattet, das ist ganz spannend. Ich glaube, es vergeht kaum ein Tag, wo mir nicht jemand sein per Vibe-Coding gezeigtes Dashboard oder was auch immer vorführt. Das wäre ja spannend, wenn du mit Torben Zipp, wem auch immer, heute starten würdest, wie ihr dann die Eigenverwaltung macht. Es ist einfach, glaube ich, wirklich eine ganz neue Welt. Nichtsdestotrotz ein toller Tipp, dass man gleich sich positiv auf einen Erfolg, wie du es nanntest, einstellen darf und darauf vorbereiten darf. Jetzt vielleicht, du hast ja die vertriebliche Rolle, wenn wir jetzt mal in diesen Kundenblick auch reingehen und in das Prozessuale, du hast ja auch gesagt, Prozesse modellieren. Das heißt, kann ich davon ausgehen, dass dieses neu aufgebaute Unternehmensfeld bei euch einen deutlich höheren Individualisierungsgrad in der Umsetzung hat als all die anderen Kanzlei-Dinge, die es sonst so gab? Das heißt, dass man sich, wenn man was Neues aufbaut, vielleicht auch mit einer neuen Kultur im Umgang mit dem Kunden auseinandersetzen darf und das aushalten darf, wie auch immer, weiß nicht, was dein Terminus dafür wäre. Ist das so, in meiner naiven Vorstellung, dass so ein Software-Business mit mehreren Softwaren und Prozessen seine eigenen Spielregeln hat und dass man das immer beachten darf?
Ja, das ist so. Es ist eine Mischung aus beidem. Wir haben einerseits natürlich den Wunsch nach Standardisierung, dass wir auch gleichartige Dinge immer wieder wiederholend, hat ja auch kaufmännischen Hintergrund, dass das so ist. Das ist jetzt, wenn wir die verschiedenen Ebenen, die ich vorhin erwähnt habe, im Rechenzentrum nutzen wir exakt dieselbe, ohne Anpassung, exakt dieselbe Technologie. Wir haben zwei kleine Schnittstellen nochmal entwickeln müssen, aber im Kern ist das exakt dieselbe Technologie, die wir sonst auch nutzen. Das heißt, da haben wir absoluten Standard, zwei kleine Ausnahmen. So, im Elo-Bereich ist es auch ein gewisser Standard, innerhalb dessen sich dann die Individualisierung dann befindet. Da muss man natürlich, das muss man wissen, ein Elo for Dativ lebt mit dem Kunden mit. Der Kunde erwartet, das ist auch der Grund, warum er das kauft. Er möchte eine individuelle Lösung haben, weil sonst, es gibt ja Standardlösungen am Markt, die wie auf der Stange immer gleich sind. Das ist ja nicht der Kernpunkt von Elo. Da muss man damit leben. Wir haben einen Standard und innerhalb dieses Standards gibt es halt relativ viel Individualisierung. Aber es hat alles diesen Buchhaltungshintergrund. Deswegen, es ist zwar individuell, aber es ist doch wieder alles innerhalb von einem Rahmen. Naja, und die Datenwelt, die Software ist, wie sie ist. Die ist ja nun relativ wenig anpassbar. Das ist mehr ein Buchhaltungsberatungsumfeld. Deswegen haben wir ja auch unsere Bilanzbuchhalter, die dann auf inhaltlicher Ebene dort beraten. Nicht jeder Kunde nimmt das. Das ist ja ein Baukastenprinzip. Das ist ja nicht Pflicht, dass man alle Bestandteile bei uns nimmt. Ich hoffe, ich konnte deine Frage so ein bisschen beantworten damit.
Du hast bei den unterschiedlich vielen Hüten, den mehreren mindestens mal, die du aufhattest, neben Marketing und Vertrieb auch das Stichwort betriebswirtschaftliche Blick eben genannt. Und wenn man so ein neues Feld startet, ist es ja erstmal was, wo das Unternehmen hin rein investiert. Ne? Wie war eure Abstimmung auch mit dem Management des Unternehmens? Woran habt ihr festgemacht, ob quartals-, halbjahrsweise, ja, wir sind gut vorangekommen, geht alles in die richtige Richtung? Spielten Budgets irgendwie eine Rolle? Also wie hat so eure Zielsetzungsfindung, wenn es sie denn gab, vielleicht war es ja auch, nur Philipp, hab einen schönen Tag, ist ja auch okay, es hat ja funktioniert. Also ne, wie war da so diese betriebswirtschaftliche Sicht, wenn es denn eine gab, zwischen dir und dem Management oder die Ziellinien-Sicht?
Eine Ziellinie? Ich glaube, die gibt's demnächst erst, nachdem wir dann jetzt 6 Jahre dabei sind. Ich habe einen neuen Vertriebsleiter, den kennst du, glaube ich, auch. Und ich glaube, der wird mir dann irgendwann Ziele geben. Aber bisher hieß es tatsächlich, und das, ich als Typ bin ja, ich komme ja aus so einer Welt, sei erfolgreich. Ist egal wie, aber sei erfolgreich. Und das war quasi der Deal mit meiner Geschäftsleitung. Du hast hier 1-2 Jahre Zeit, gib Gas. Und wenn es läuft, dann läuft's. Wenn nicht, dann hauen wir dich auch nicht. Also dieses Vertrauen wurde mir da auch wirklich übermittelt. Ne? Ich bin ja auch Angestellter am Ende und übernehme hier so quasi Markteroberungsdinge. Und mir das Vertrauen wurde mir da wiedergespiegelt, dass ich da dann am Ende. Aber es hat ja funktioniert. So. Später haben wir dann festgestellt, dass wir eine ganz andere Klientel. Wir kommen ja aus dem Steuerberaterbereich. Und das sind auch nicht die großen, heute hat sich auch das verändert, aber Das waren damals vor 6 Jahren noch nicht die Steuerkanzleien mit 400 Mitarbeitern. Das ist heute anders, weil C&P sich durch diese Arbeit mit dem DMS und grundsätzlich Unternehmen auch einer ganz anderen Zielgruppe geöffnet hat. Und an der Stelle, wenn man dann über dieses Thema, einfach nur über die Argumentation, über die wir vorhin gesprochen haben, Buchhaltung aus einer Hand, da komme ich natürlich mit Unternehmen ins Gespräch. Wenn ich zu denen sagen würde, ich werde jetzt ein kompletter IT-Dienstleister, mein größter Kunde hat 9000 Mitarbeiter, der hat natürlich eine IT, die ist größer als C&P selber. Da hätte ich keine Chance. Aber ich sage zu denen, hör zu, ich liefere dir diesen einen Unternehmensteilbereich, den liefere ich dir aus der Steckdose, fertig konsumierbar. Und so kommt man natürlich an Kunden und da hat dann auch wirklich das Umdenken bei der Geschäftsleitung, die fanden das schon immer gut. Aber wenn man eine solche Kundschaft dann natürlich über dieses Thema für C&P begeistern darf, das sorgt natürlich für mehr Rückhalt bei uns.
Jetzt gibt es ja ein, sagen wir mal, Unternehmensthema, was grundsätzlich im Markt eine hohe Bedeutung hat, nämlich wiederkehrende Erlöse zu erzeugen. Also ne, eine Stabilisierung auch, ne? Man baut was Neues auf, du hast es beschrieben. Das sind sicherlich erstmal auch, wenn man diesen Baustein beim Kunden im Schulterschluss oder auch in Abgrenzung vielleicht teilweise mit der internen IT übernimmt, ist das erstmal vielleicht sowas wie ein Projekt. Aber viele IT-Unternehmen haben ja das Ziel, wiederkehrende Erlöse zu realisieren. Ja, dauerhaft den großen Aufwand, den man im Anlauf des Ganzen investiert hat, dann eben auch über wiederkehrende Erlöse tatsächlich auf der Vorteilsseite zu haben. Hat dieses Thema der wiederkehrenden Erlöse, schwang das von Anfang an mit? Oder habt ihr nach den ersten 4, 5 Projekten überlegt, okay, wir können jetzt gucken wir mal, wie wir bei den nächsten 5, die wir machen, in dauerhafte Verträge kommen? Wie ging dieses Thema bei euch voran?
Also das erste Jahr ging natürlich darum, erstmal überhaupt ein Marktkonzept zu haben, das auch zu lernen, fachlich zu lernen. Also wir haben ja uns parallel bewegt, Vertrieb, Marketing auf der einen Seite, Entwicklung, Consulting auf der anderen Seite. Wir haben ja alle gelernt die ersten Jahre. Da ging es erstmal nur, irgendwas zu tun und zu machen und zu lernen. Im nächsten Schritt war aber schon relativ schnell klar, auch im Mitbewerb, wir mussten ja eine Nische finden. Und das war dann die Dativ-Nische. So. In der Kalkulation, wir haben auch Kunden bei uns, die vielleicht für einen großen Elo-Partner gar nicht interessant wären. Der lebt ausschließlich von seinen Projekterlösen und einmaligen Lizenzverkäufen. Für uns war aber immer schon wichtig, unsere größte Sparte ist unser Rechenzentrum. Also Rechenzentrum first, nicht only, aber Rechenzentrum first. Und jetzt haben wir 8 von 10 Kunden, die wir in diesem Bereich haben, sind auch mit ihrem kompletten Dativ Elo und was die sonst noch so an Software haben, haben wir gesagt, wenn du das bei uns aus einer Hand haben willst, weil wir das gut können, dann kommst du aber auch zu uns ins Rechenzentrum. Und da sind 8 von 10 Kunden gefolgt. Und damit habe ich natürlich eine ganz andere Kalkulationsbasis. Mhm. Ich lebe nicht nur von den einmaligen Softwareerlösen, wobei auch da sich die Welt gerade ändert. Die Subskriptionsmodelle ziehen überall durch. Damit haben wir natürlich auch im Lizenzbereich jetzt dauerhafte Einnahmen. Insofern, es ist eine Mischkalkulation, aber die tut uns ganz gut, weil wir damit nicht alle auf die Jagd nach den ganz großen Kunden sind, weil da sind schon andere Player unterwegs. Wir haben unsere gute Nische gefunden. Alles aus einer Hand. Und in Summe, dadurch, dass es dann mal auf Produktebene betrachtet, dann 5, 6 Produkte sind, ist es dann doch wieder spannend für uns.
Lass uns noch mal kurz bei den wiederkehrenden Themen bleiben. Ich verstehe das mit dem Rechenzentrum. Das ist natürlich per Definition etwas, was der Kunde nach Nutzung auch bezahlt. Und da hat man als Anbieter auch eine Marge dran. Jetzt möchten viele Unternehmen ja auch die wiederkehrenden Erlöse mit dienstleistungsbezogenen Positionen ergänzen. Ist in diesem Feld digitale Buchhaltung, habt ihr das auch in den Verträgen drin? Gibt es da so Modelle, wo, keine Ahnung, ein Retailer für dauerhafte Anpassung der Prozesse, weil beim Kunden jetzt doch ein bisschen was anders sein soll, wie auch immer, und der Kunde zahlt nochmal eine
eine kleine monatliche Consulting-Fee dafür, dass er einen Zugriff hat auf eure Experten oder einen Fachsupport-Zugriff. Ist ja nochmal eine andere Facette, ne, dass ich einen fachlichen Support stelle. Also habt ihr auch solche Elemente in dem Modell der wiederkehrenden Erlöse drin?
Wir haben ein Modell, wir erstellen dadurch, dass wir rechtssichere Software abliefern wollen, erstellen wir beispielsweise immer die Verfahrensdokumentation. Das ist einmalig, aber auch rollierend immer weiter. Das machen wir jetzt bei knapp 100 Kunden. Es sind sogar mehr, weil es mehr als nur die Elo-Kunden sind. Also es sind deutlich mehr. Da beschäftigen wir mehr als eine Person damit, das auch zu tun. Das muss man aber dann im Verkauf auch von Anfang an schon einsteuern. Wir liefern nochmal alles aus einer Hand und sogar die Rechtssicherheit und insofern Verfahrensdokumentation. Ich wurde mal von einem Softwarehersteller für Verfahrensdokumentation groß angeguckt, als ich gesagt habe, ich habe in den letzten 3 Jahren eine 100%-Quote, was Verfahrensdokumentation angeht. Und er hat mich gefragt, wie ich das gemacht habe. Ich so, naja, du musst es halt von Anfang an ansprechen. Nicht erst so hintenrum, dann irgendwie, dann ist der Kunde misstrauisch. Aber wenn man es von Anfang an als Gesamtkonzept verkauft, dann nehmen die Leute das. Was du jetzt meinst, so Update-Services, Beratungs-Services, das ist fürs Controlling ganz nett, aber eigentlich bräuchten wir das nicht. Und zwar, wir sind an diesen Kunden überall so nah dran, die werden alle, manche haben sogar einen wöchentlichen Jourfix. Viele haben einen monatlichen Jourfix und manche dann halt quartalsweise. Und in diesen Jourfixen wird dann immer besprochen, was da zu tun ist. Das Update kann ich in eine Pauschale gießen oder ich kann es dann halt monatlich absprechen. Der Umsatz am Ende ist ungefähr der gleiche. Es ist trotzdem schöner, wenn man es natürlich betriebswirtschaftlich planen kann. Aber ich glaube, dass die Zahlen am Ende ungefähr die gleichen sind, weil die Arbeit wird ja nicht mehr, nur weil ich eine Pauschale irgendwo habe.
Ja, außer es ist was ich eigenaktiv ansteuere ohne den Kunden. Also im eher infrastrukturtechnischen Bereich gibt es ja Services, da brauche ich keinen Kunden fragen, da mache ich eine wichtige Dienstleistung rein und die steuere ich selbst an, ohne ein Gespräch mit dem Kunden. Ja, wo es aber in die Prozesse des Kunden geht und in Weiterentwicklung dessen, wie sie arbeiten, kann ich das nicht ohne den Kunden machen, vermutlich. Genau das, was du beschreibst. Und dann ist es eine Frage des Weges, ob ich mit Regelgesprächen über Changes spreche und diese Changes dann kostenpflichtig sind oder, wenn ich das richtig sehe, nach Aufwand oder der Kunde halt irgendeinen Container monatlich kauft und damit schon mal eine Form der Dauerabrechnung hat.
Worüber wir jetzt auch gerade nachdenken, das wissen ja alle am Markt. Die Dativ geht in die Cloud. So, das soll bis 2030 passieren. Bis dahin ist bei den Kanzleien ganz viel zu machen. Da halte ich mich raus, weil ich betreue keine Kanzleien bei uns. Aber in den Unternehmen ist das tatsächlich etwas, das müssen wir sehr proaktiv und dafür bezahlen unsere Kunden auch Geld. Müssen wir sehr proaktiv daran gehen, weil die haben dann ja nicht nur ein Dativ. Es ist nicht nur eine Software, sondern wenn sich der Kern ist ja immer Dativ, wenn sich der Kern bewegt in die Cloud, muss alles, was drumherum ist, ja auch einmal angefasst werden. Und das sind so Themen, deswegen sind die Kunden auch bei uns. Also du hast ja vorhin gesagt, ein Bekannter oder ein Redner hat gesagt, Game over für Systemhaus. Glaube ich nicht dran. Wenn du die Kunden an die Hand nimmst, die Welt verändert sich so schnell, weil jetzt diese ganze Migration mit ihren ganzen Softwaren und ein Kern verändert sich im Ganzen. Das kann, also klar können das bestimmte Kunden, können das selber machen. Aber das Gros, die brauchen da jemanden wie uns. Deswegen mit dem Markt sich mitzuentwickeln, nicht immer nur das Gleiche zu machen, sondern da passiert in 3 Jahren was und wir nehmen dich an die Hand. Das ist ja auch wieder Kern der Erlöse. Wie wir das in Verträge gießen, das werde ich mit meinem neuen Vertriebsleiter dann mal besprechen.
Viel Erfolg dabei. Eine Schlussfrage und nachdem du Game Over aufgegriffen hast, greife ich es jetzt, es muss sein, 3-mal ist eine gute Zahl, meine Lieblingszahl sogar, neben 7 im Übrigen. Um eben nicht Game Over zu haben, vielen Dank, dass du in euer Vorgehen, ne, was war euch wichtig, was sind Erfolgsfaktoren gewesen dafür, dass dieser Aufbau des neuen Unternehmensbereiches so gut geklappt hat, dass du da Einblick gewährt hast. Wenn du jetzt für Zuhörende, die denken, nee, Game Over habe ich noch keine Lust drauf, ich will das hier schon noch eine Weile machen, Vielleicht baue ich auch mal so ein neues Geschäftsfeld aus. Wenn du das, wenn du komprimiert 2-3 Ratschläge hättest, dann würden sich alle bestimmt total freuen, wenn du die jetzt raushaust.
Komprimiert. Also erster Ratschlag wäre, Mensch, man kann ja mal bei Philipp Klöpper anrufen und sich auch mal unterhalten. So, offenes Angebot an die Zuhörer. Zweiter Ratschlag. Wenn ich darüber nachdenke, zum Beispiel Richtung Dokumentenmanagement, nur ein Beispiel. Make or buy, ne? Das ist also dieser Klassiker. Viele haben es versucht, selber zu machen, sind daran gescheitert, aber dann nicht aufzugeben, weil es gibt ja auch Leute wie uns, die das dann auch weitermachen und sich dann über Partnerschaften, das Geschäft muss ja nicht ganz weg sein. Also, offen bleiben da an der Stelle. Ich würde abwarten, wenn ich was Neues machen möchte, dass ich eine Marktchance habe. Wie damals die Abkündigung der Startup DMS Classic. Ich mache das gerade in einem anderen Bereich, wo ich einen anderen Geschäftsbereich ohne Marktchance gerade aufbaue. Das ist ungleich härter. Also wirklich eine Welle zu reiten, die sowieso da ist für die ersten 2-3 Jahre und dann den Schwung mitzunehmen in die Zukunft. Ich glaube, das wäre das der eine große Rat, auf eine Marktchance zu warten, nicht den ganz alten tradierten Dinge zu tun, sondern das rutscht ja bei uns heute auch schon rein, ohne KI. Ich weiß, das ist die größte Sau, die jemals getrieben wurde im Moment, aber ohne KI kommst du halt auch nicht weiter. Gerade wenn du nicht dich als reiner Techniklieferant siehst, sondern wenn du dich auf die Software und damit auf die Prozessebene wagst, kommst du ohne KI heute nicht weiter. Also zumindest eine Idee zu haben, wie das denn in 2 Jahren damit aussehen könnte. Und gib 2 Leuten, einem Vertriebler, einem Consultant, gib ihnen freie Hand. Einfach sagen, ihr seid jetzt frei, ihr habt auch keine Umsatzziele, sondern ihr macht jetzt einfach mal. Ihr seid ein Experiment. Ich glaube, das war die freiste oder die mutigste Entscheidung von C&P, das so zu tun. Klar, die Menschen müssen auch dazu passen. Jemand, der ganz viel Sicherheit braucht, indem er weiß, was er morgen tut, der wäre da ganz falsch. Sondern das müssen nur ein bisschen, so ein bisschen Scouts, ne? Die müssen Spaß dran haben, etwas zu tun, wo sie noch gar nicht wissen, was sie denn eigentlich tun müssen. Also die Auswahl der richtigen Leute. Thema abwarten, bis es soweit reif ist, bis eine Marktchance da ist und dann die richtigen Leute dran setzen. Ich glaube, das wäre es an der Stelle.
Super. Vielen, vielen Dank und ganz viel Erfolg beim nächsten neuen Feld, was du ja
vielleicht lädst du mich in 2 Jahren ja nochmal ein und dann kann ich das nochmal berichten.
Wir gucken mal. Alles klar. Danke dir, Philipp. Bis dann. Ciao.
Tschüss, Olaf.